Wenn ich in der Bibel lese, werde ich relativ häufig über die Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und das Johannesevangelium geführt. Und man meint ja, man kennt das, was da drin steht. Aber es gibt seit einem Jahr etwas, was mir immer wieder aufpoppt beim Lesen. Nämlich, dass ich, und bitte versteht diesen Satz nicht absolut, sondern erstmal im Kontext, ich finde, dass Jesus ziemlich unsympathisch auftritt. Dass Jesus in bestimmten Situationen nicht eine sympathische Reaktion auf etwas zeigt, sondern etwas, wo ich sage, boah, was ist denn das für ein Kanten, den du da verteilst, Herr? Vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen. Oder vielleicht, wenn ihr das nächste Mal bei den Evangelien ankommt, geht einfach mal drüber. Dass er nicht ein weichgespülter Kommunikator ist, der alles aber mit Heititei einpackt, sondern der sagt, so ist es. Das gefällt dir nicht? So ist es. Und dann drehen sich Leute weg. Teilweise guckt er ihnen traurig hinterher, was der Text ausdrücklich sagt. Teilweise gehen sie einfach. Und wenn man das einem allwissenden Gott, wenn man weiß, dass das ein allwissender Gott ist, der da so redet, der weiß, ich werde folgende Aussage bringen und daraufhin werden die Leute sich von mir abwenden. Leute, die eben noch Jünger genannt werden, werden weggehen von mir. Dann sage ich, wow, das ist nicht das, was in den heutigen Kommunikationshandbüchern steht. Nichtsdestotrotz, er ist auch sehr oft liebevoll und gewinnend und geht auf gebrochene Seelen ein. Das will ich überhaupt nicht durchstreichen. Es fiel mir nur auf, dass er deutlich häufig unsympathisch wirkt. Definitiv ist er kein Verkäufertyp, der dich über den Tisch zieht, der das Kleingedruckte noch kleiner schön redet, ja, der das Blaue vom Himmel lügt und noch einen Rabatt und noch einen Bonus und das draufschlägt, sondern er ist ehrlich, er ist aufrichtig. Und unser Problem als Mensch ist, er weiß genau, was los ist. Also wir können versuchen, aufrichtig zu sein, aber wir haben oft gar nicht den Durchblick über die Situation. Er weiß exakt, was ist. Er weiß es nicht nur, er ist es, denn er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Und wenn er redet, dann redet er die Wahrheit. Und er redet das, was er vom Vater gelernt hat und vom Vater gehört hat. Er gibt nichts anderes weiter als das, was Wahrheit ist. Und ich glaube, das ist das Unsympathische an ihm. Wir wollen die Wahrheit gar nicht hören. Wir hätten gerne unsere Fassung der Wahrheit. Seit einem Jahr wird in der Politik ja ein anderes Wort dafür geprägt, der Umgang mit Wahrheit, wie dem auch sei. Jesus verändert seine Botschaften nicht, sondern erwartet, dass die Botschaft uns verändert, oder? Der Mensch steht also vor der Entscheidung, sich für die harte Wahrheit zu entscheiden oder entscheidet sich dagegen. Das ist eine Kernaussage, auch im Römerbrief, über den Menschen. Und eine dieser nicht wirklich werbeträchtigen Reden des Herrn Jesus finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 10. Und ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen und mit mir gemeinsam Matthäus Kapitel 10 ab Vers 16 zu lesen. Matthäus Kapitel 10 und dort ab Vers 16. Und der eine oder andere hat vielleicht eine Elberfelder Bibel in der Hand. Wer das nicht hat, ist nicht weiter schlimm. Aber in den Elberfelder Bibeln gibt es eine Überschrift, die heißt Ermutigung. Und ihr könnt ja mal beim Lesen des Textes versuchen herauszufinden, wo sind die ermutigenden Sätze. Ich glaube, dass die Elberfelder Brüder schon recht haben, als sie diese Überschrift in den Text hineingepackt haben. Aber, wie gesagt, ich denke, es ist eine Rede, die nicht zunächst den Gewinn macht bei Ermutigungsreden. Vers 16. Siehe, ich sende euch, das sind die Jünger gemeint, wie Schafe mitten unter Wölfe. Damit wir das gleich klar verstehen, unter Wölfe, mit Wölfen sind die Menschen gemeint, die nicht die Jünger sind. Also Menschen, die Gott nicht folgen. Jesus sagt, das sind Wölfe. Und was Wölfe mit Schafen machen, wissen wir, obwohl wir nicht in der Landwirtschaft unterwegs sind. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, ganz allgemein. Denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen. ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Das finde ich ermutigend. Es wird aber, und jetzt kommt das sehr Unsympathische, der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, ja, das ist im Judentum der Name für den Obersten der Dämonen, wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Fürchtet euch nicht. Und so weiter. Was erschreckt mich an dieser Botschaft besonders? Mich erschreckt an der Botschaft, dass er am Anfang zwar von den Menschen redet, die Böses tun werden, er dann aber noch etwas macht, was ich das Messer in der Herz umdrehen nenne. Er sagt nämlich nicht nur, dass Menschen, die bösen Menschen, uns überliefern werden, sondern dass ein Bruder seinen Bruder, dass ein Vater sein Kind, dass ein Kind seinen Vater verraten wird. Und das ist das Evangelium. Wenn wir uns bekehren, werden sich Leute gegen uns wenden. Das können unsere Brüder sein, das können unsere Eltern sein, das können unsere Kinder sein. Silvia, ich hatte, als du noch draußen warst, gesagt, dass ich versuche gerade deine Frage vom letzten Sonntag ein bisschen zu beantworten. Okay? Jesus sagt von vornherein, wenn ihr mir nachfolgt, wird sich euer Bruder oder eure Schwester gegen euch wenden, wird sich der Vater gegen euch wenden, die Mutter gegen euch wenden, die Kinder, und wir können den ganzen Stammbaum abdeklinieren, ja, Tanten, Onkel, Basen, Nichten und wie sie alle heißen. Es wird ein harter Schnitt entstehen zwischen uns und denen, die bisher unser Zuhause waren, wo wir uns gewissermaßen sicher und irgendwie geliebt fühlten. Und Jesus sagt, werde mein Jünger, und die werden sich gegen dich wenden. So viel zum Thema sympathische Reden. Ich möchte auf diese Spannungssituation heute eingehen, die wir erleben, dass wir in einer irdischen Familie sind, entweder selbst eine Familie gegründet haben, eigene Kinder haben, oder wir einfach eingebettet sind in einer Familie durch unsere Eltern und deren Eltern. Die geistliche Situation ist, wenn Gott dich bekehrt, verlierst du zunächst deine irdische Familie. Du musst fest damit rechnen, dass sich deine irdische Familie gegen dich wenden wird. Und du gewinnst eine neue Familie. Und über beide Familien möchte ich heute mit euch nachdenken und am Ende auch versuchen, Anhaltspunkte zu geben, wie wir mit dieser Spannungssituation umgehen können. Ich kann das Problem nicht aus der Welt schaffen, weil der Herr Jesus es nicht aus der Welt schafft. Aber ich kann versuchen, von der Schrift her Orientierung zu geben, wie wir uns verhalten. Wenn ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu unsensibel reagiere, weil ich vielleicht nicht jedermanns Lebenssituation vor Augen habe, verzeiht mir, ja. Ich versuche erstmal vom Textbefund der Schrift her etwas zu sagen, aber in der Vorbereitung sind mir etliche Gesichter und einige Biografien von euch aufgefallen, wo ich sage, das tut auch weh, drüber nachzudenken. Aber die Liebe des Herrn Jesus beweist sich darin, dass er uns von vornherein sagt, wie die Dinge stehen, und deswegen denke ich, ist es auch angebracht, hier vorne das zu wiederholen. Ihr kennt vielleicht das Ereignis aus Matthäus 12, ihr könnt gerne ein paar Seiten weiterblättern, Verse 46 bis 50. Matthäus 12, Verse 46 bis 50. Da redet Jesus mit seinen Jüngern zu den Volksmengen. Vers 46, als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, also seine irdische Familie, und sie suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Für die theologisch Interessierten, es fällt natürlich auf, dass hier der Vater fehlt. Aber bei dem Herrn Jesus ist das wirklich was Besonderes, dass er sagt, sein Vater ist im Himmel und Josef, sein irdischer Vater, ist völlig im Hintergrund. Aber alles, was ich heute sage, gilt natürlich auch dafür, dass Väter sich gegen ihre Kinder wenden oder Kinder gegen die Väter. Jesus macht hier ganz klar, und mir tut Maria leid, die das vielleicht sogar hört. Ja, stell dir mal vor, dein Sohn sagt, Gott, wer ist meine Mutter? Das da ist meine Mutter, und dann stehen da irgendwelche wildfremden Frauen. Aber Jesus sagt, die richtige Perspektive auf Familie ist die, die den gleichen himmlischen Vater haben. Das ist Familie. Unsere familiäre Identität kommt nicht durch Eizelle und Samenzelle auf der irdischen Welt, sondern durch die Wiedergeburt des Heiligen Geistes. Und deswegen sind alle, die den Willen des Vaters tun, der in den Himmeln ist, Brüder, Schwestern und Eltern. Das ist die harte Aussage von dem Herrn Jesus. Und mir tut es um Maria leid. Die Brüder waren zu der Zeit vermutlich nicht bekehrt. Bei Maria weiß ich nicht, wann bei ihr so richtig mit Bekehrung das Ganze war. Aber das ist eine harte Aussage. Aber wir merken, es wird von dem Herrn Jesus ganz klar unterschieden. Wir haben zwei Familien und die entscheidende Familie ist die geistliche, die himmlische Familie. Wenn sich ein Mensch durch den Willen Gottes bekehrt, dann ist das nicht, dass man vom BFC Preußen zum TuSLi wechselt. Irgendwelche Vereine, irgendwelche neuen Mitgliedsausweise. Man wird auch nicht vom HSV-Fan zum Bayern-München-Fan. Das ist banal, also das ist zu einfach. Es ist nicht so, dass man sich entscheidet, früher habe ich Fleisch gegessen, jetzt werde ich nur noch mich vegetarisch ernähren. Eine Bekehrung ist etwas ganz anderes als einfach nur der Wechsel eines Mitgliedsausweises oder dass ich eine Ansicht über etwas ändere. Eine Bekehrung ist juristisch gesehen die Wechsel deiner Blutgruppe. Da wird etwas ganz Grundlegendes ausgetauscht. Du hast weiterhin zwei Arme, zwei Beine, aber in dir ist etwas anderes. Wir waren Feinde Gottes, Römer 5, Vers 10. Das ist unser Status quo, unsere Situation in juristischer Hinsicht, Feinde Gottes. Und durch die Bekehrung, die der Herr an uns bewirkt hat, wurden wir versöhnt, wir wurden gerechtfertigt und haben im Ergebnis Frieden mit Gott. Das ist das, was Römer 5, Vers 1 sagt. Vom Feind zum Versöhnten, zum Menschen mit Frieden. Das ist das, was ein Mensch bei seiner Bekehrung durchmacht. Und ich denke, das ist mir euch nicht neu. Es erklärt aber auf der juristischen Ebene 100%, warum ein Mensch seine irdische Familie sozusagen sofort verlässt, sobald er sich bekehrt. Denn wir waren Feinde und sind jetzt Freunde Gottes, unsere Familie nicht. Ich unterstelle, dass das Ungläubige sind an der Stelle. Logisch. Das heißt, wir haben uns aus der Familie rausgelöst, weil Gott uns herausgelöst hat. Wir haben plötzlich einen ganz neuen Gencode, eine ganz neue DNA, wir haben ein ganz neues Ziel und wir sind juristisch einfach gerechtfertigt. Und das sind sie nicht. Jesus sagt an einer Stelle, dass Menschen den Willen ihres Vaters tun. Und er sagt ganz klar, dass dieser Vater, von dem da die Rede ist, der Teufel ist. Jeder Mensch, der nicht Gottes Kind ist, ist ein Kind Satans. Und deswegen, wenn du dich bekehrst innerhalb einer Familie, deiner eigenen oder der von deinen Eltern und Großeltern gegebenen Familie, dann ist das ganz eigenartig. Du bist plötzlich ein Mensch unter Feindesland. Was wir denken, ist Torheit in ihren Augen. Was wir empfinden, wonach wir uns ausstrecken, dass wir sonntagmorgens aufstehen, um hier beim Brotbrechen teilzunehmen, ist völlig unverständlich. Und ich verstehe es, dass sie es nicht verstehen. Jeden Sonntagmorgen verstehe ich das. Ich weiß, ihr seid da anders. Aus Liebe halten sie vielleicht ihre Meinung uns gegenüber zurück, weil es ja aus ihrer Sicht immer noch das Familienmitglied ist. Aber sie können einfach nicht nachvollziehen, warum wir so eigenartig denken, warum wir lieben, warum wir beten. Uns verändert der Heilige Geist, damit wir Gott immer ähnlicher werden. In ihnen geschieht das nicht. Das heißt, mit jedem Tag der Bekehrung wird der Abstand größer und es ist irgendwie klar, dass damit eine Spannung besteht. Worauf ich hinaus möchte ist, das wird am Ende auch einer meiner Lösungsansätze sein, so wie sich unsere ungläubigen Familienangehörigen verhalten, das ist ganz natürlich. Sie machen das, was sie immer gemacht haben. Sie leben so, wie sie sind. Sie sind nicht Kinder Gottes, sie sind Kinder des Satans. Sie nennen sich nicht Satanisten meistens, sie sind keine Hexen oder so, aber von dem theologischen Befund her sind sie weiterhin Kinder des Vaters der Lüge, des Zornes, der Zwietracht, der Gemeinheit, der Bosheit. Und das tun sie. Mit graduellen Unterschieden, aber am Ende tun sie den Willen ihres Vaters des Teufels. Und wir sind das Problem, nicht sie. Wir haben uns ja wegentwickelt von ihnen. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung für die andere Seite machen. Ich will nur, dass wir verstehen, dass sie eigentlich sich, so wie sie sich uns gegenüber verhalten, sie es auch nicht anders können. Denn um sich besser zu verhalten, bräuchten sie eigentlich schon das Wirken des Geistes. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Exkurs machen. Wir hatten eben festgestellt, dass Jesus diese recht schroffe Aussage macht, dass nicht Maria und die ganzen Brüder seine Brüder oder seine Familie sind, sondern dass es die Jünger sind, die, die den Willen des Vaters tun. Das heißt, wenn wir jetzt gerade nochmal bestätigt bekamen, was wir vermutlich schon wissen, nämlich, dass wir einen Familienwechsel vollzogen haben, ist euch eigentlich im Alltag klar, dass ihr die neue Familie für die anderen seid? Also ich nehme jetzt einfach mal Andrea als Teil für das Ganze, dass Andreas Familie ihr seid. Nun hast du zum Glück gläubige Eltern, gläubige Geschwister, von daher bist du ein ganz blödes Beispiel. Ja, was machst du hier eigentlich, Andrea? Also wir nehmen jetzt einfach mal Hans-Dieter. Ich hoffe, dass keiner im Raum Hans-Dieter heißt. Wenn Hans-Dieter eine ungläubige Familie hat und sich dann bekehrt und zu uns sich in die Gemeinde entscheidet, dann sind wir seine neue Familie. Ist das dein Denken, wenn du sonntags hier unten durch die Pforte kommst? Da ist der Hans-Dieter, mein Bruder, dem ich seine irdische Familie ersetze? Vielleicht ist diese Perspektive mal ganz interessant. Sind wir einander Bruder, Mutter, Schwester? Gerne reiben wir uns doch an unseren unterschiedlichen Ansichten und Handhabungen und Frömmigkeitsstilen. Aber wir sind eine Familie, die Familie Gottes. Wir sollen einander ermuntern, wir sollen einander anmahnen, umso mehr wir den Tag des Herrn herbeinahen sehen, Hebräer 10, 25. Das ist unsere Aufgabe. Und nicht unbedingt über die Kleinigkeiten von Frömmigkeitsstilen zu diskutieren im besten Sinne. Ich finde es besonders schön, dass Jesus das Wort Mutter auch ausdrücklich verwendet. Er hätte einfach sagen können, das hier sind meine Schwestern und Brüder und der Satz wäre vollständig. Aber er sagt ausdrücklich Schwestern, Brüder und Mütter. Weil ich glaube, dass ihr Frauen in der christlichen Gemeinde auch eine wirklich wichtige Mutterrolle einnehmen müsst, dürft, sollt. Titus 2, Verse 1 bis 5 sagt dazu einiges. Ich lese es jetzt aus Zeitgründen nicht vor, aber ihr Frauen, die ihr für euch noch jung fühlt oder im mittleren Alter seid, es ist eine ganz klare Beauftragung, Berufung, dass wenn ihr älter seid, ihr den jüngeren Frauen Vorbild und Lehrerin sein sollt. Die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen belehren, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu erziehen und so weiter. Das ist eure Aufgabe. Ihr seid Mütter für die jüngeren Frauen. Und offensichtlich muss man jüngeren Frauen eine Hilfe sein, die Männer zu lieben. Die ganze Aufforderung wäre unsinnig, wenn das immer so aus den Hormonen immer herauskäme. Nein, die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen belehren, ihre Männer zu lieben. Und ihr als ältere Frauen, und ich sage jetzt bestimmt keine Jahreszahl ab, wann das beginnt mit dem Ältersein, ihr habt Erfahrungen gesammelt, wie wir Kerle so unterwegs sind oder wie wir auch geliebt werden müssen, damit wir uns entsprechend gestreichelt fühlen. Ihr könnt etwas mitgeben und das mit einer geistlichen Perspektive. Es geht hier nicht um reine Lebenserfahrung. Es geht darum, was ist meine Rolle als Frau in der Gemeinde? Und da brauchen die jungen Hüpfer durchaus mal Ausrichtung. Denn, Entschuldigung, in der Welt kriegen sie die nicht. Sie kriegen die Ausrichtung, aber die falsche. Und von daher möchte ich euch ermuntern. egal welches Lebensalter ihr habt, habt diese Perspektive, dass ihr dann irgendwann auch in der Lage seid, dieser Aufgabe nach Titus 2, 1 bis 5 nachzukommen. Wir brauchen erfahrene Frauen, die den jüngeren Frauen helfen. Und nicht nur beim Babysitting. Wir sind Familie. Wir sind unsere geistliche Familie. Und jeder, der den Willen des Vaters tut hier im Raum, hat sozusagen ein Familienrecht. Er hat das Recht, dass Brüder, Schwestern, Mütter und geistliche Väter ihn oder sie begleiten. Und ganz in diesem Sinne hat Sven letzte Woche hier gepredigt. Predigt ist zumindest gestern noch nicht auf der Website gewesen, aber wenn sie dann oben ist, vielleicht hört ihr sie euch noch einmal an. Sven hat uns sehr, bildhaft stimmt nicht, sehr lebendig Namen, Gesichter vor Augen gemalt, hat uns Lebenssituationen vor Augen gemalt, wo der eine oder andere vielleicht sagt, wusste ich gar nicht, dass das X so geht oder Y, dass sie in einer solchen Situation ist. Auch ich habe letzte Woche hier vorne gestanden. Und ich habe eingeleitet damit, dass ich etwas bekannt geben möchte, wie es mir gerade geht, weil ihr was seid? Meine Familie. Ich habe euch berichtet von den Ereignissen Paderborn, die ich in meinem Kopf nicht einsortiert bekomme und wo ich merke, wie es mich kräftemäßig auslaugt, über die Situation nachzudenken. Den Beitrag konnte man auch missverstehen, das war mir klar, als ich hier vorne stand, aber ich dachte, nein, ich bin in meiner Familie. In meiner Familie will ich die Dinge nennen, wie sie sind, und ich erwarte, dass meine Familie damit liebevoll dann auch umgeht. Kannst du dich noch erinnern, wie deine Reaktion mir gegenüber aussah, als ich das sagte? Also nicht in dem Moment, sondern nach dem Gottesdienst. Weißt du noch, was du gemacht hast? Weißt du noch, was du nicht gemacht hast? Ich weiß es. Ich will jetzt auf den Punkt auch nicht rumreiten. Aber hier stand ein Brüderchen und das hat eine Not geschildert. Wie ist die geistliche Familie damit umgegangen? Bist du deinen Geschwistern, Schwester und Bruder oder bist du nur Zuschauer? Kommen wir zur alten Familie, zur irdischen Familie zurück. Das war ja jetzt nur so eine kleine Beule, ein kleiner Exkurs. Die Familie, meine leibliche Familie, meine Eltern sind beide nicht wiedergeboren, Geschwister habe ich keine. Ich habe noch eine Tante, alle drei sind nicht Christen. Wie sieht Gott diese Menschen? Wie sehe ich diese Menschen? Wenn ihr die Bibel durchlest, werdet ihr einen Begriff immer wieder finden. Sie werden Welt genannt. Sie sind die Welt. Eine gefallene Welt, eine Welt, die den Willen des Teufels tut, eine Welt, die unter dem Zorn Gottes steht, eine Welt, die gerichtet werden wird, weil sie sich nicht für Gott entscheidet. Sie sind die Bösen, oder? Ja, sie sind die Bösen. Im Alten Testament hätte man sie die Ungläubigen genannt, was im Neuen Testament durchaus auch der gängige, ein möglicher Begriff ist. Aber heißt das jetzt, dass wir unsere leiblichen Familienmitglieder hassen sollen, weil sie die Bösen sind und wir ja die Guten? Da kommt ja unsere Spannung her. Wir sind errettet, die Bibel erdreistet uns als Heilige zu bezeichnen, wo wir selbst manchmal so Schwierigkeiten haben, das Wort für uns in den Mund zu nehmen. Und die Bibel sagt, ihr seid Heilige, aber wir haben ein familiäres Umfeld, das oft von Unheiligen besetzt ist. Und die unheilige Dinge tun, die uns zu unheiligen Dingen vielleicht anregen möchten. Ach, trink doch mal Alkohol, rauch doch mal hier dieses besonders süßliche Zeug, oder. Hab dich nicht so. Ja, seitdem du da rumfrömmelst und zu diesen Typen in Marlow gehst, bist du ja völlig raus aus dem Leben. Oder mit welchen Sticheleien sie uns auch piesacken. Sollen wir sie hassen? Das Blöde ist doch, wenn da drüben auf dem Balkon Werner Meier wohnt da bestimmt oder Sabine Schulze, keine Ahnung wer da wohnt. Wenn da drüben irgendein böser Mensch ist, dann ist der da drüben, das tangiert mich peripher. Also das geht mir an der Seite vorbei. Wenn es aber mein eigener Ehemann ist, der den Willen des Vaters nicht tut, des himmlischen Vaters nicht tut, dann ist das was ganz anderes als Werner Meier oder Sabine Schulze da drüben. Das erlebe ich tagtäglich. Es tut mir weh, weil ich merke, wie dieser Mensch sich selbst kaputt macht. Es tut mir weh, weil ich merke, dass der Vater im Himmel nicht verherrlicht wird durch eins seiner Geschöpfe. Aber es tut mir auch in meinem eigenen Leben weh. Und das kann ein emotionaler Schmerz sein, es kann aber auch durchaus ein physischer Schmerz sein, wenn dieser Mann mit mir Dinge tut, die mir körperlich wehtun. Soll ich solche Menschen hassen? Es geht jetzt nicht darum, was du empfindest, sondern was die göttliche Ausrichtung ist. Unsere Empfindung ist sofort da. Wenn mein besoffener Kerl mich verprügelt, habe ich Schmerzen. Natürlich habe ich dann auch entsprechende Gefühle. Und ich möchte halt auch gar nicht so sehr auf die Extremfälle eingehen, sondern erstmal auf den Standard. Frage ist also, wie sollen wir damit umgehen, wenn wir ungläubige Familienmitglieder haben? Mit ungläubig meine ich Menschen, die den Willen des Vaters nicht tun. Das müssen nicht immer Leute sagen, die sagen, boah, du mit deinem Christentum, du bist doof. Sondern die einfach nicht den Willen Gottes tun. Das war das Kriterium. Wer ist Bruder von Jesus? Wer ist Schwester? Wer ist Mutter? Die den Willen des Vaters, der in den Himmeln ist, tun. Es geht also nicht um ein, ja, ich glaube schon, dass es Gott gibt. Sondern es geht um die Lebenspraxis. Und das habe ich in meiner eigenen Familie. Ihr wisst alle, dass mein Sohn Gott anerkennt, die Bibel für wahr hält. Aber sein Leben sich nicht daran orientiert. Soll ich ihn hassen? Weil er sich gegen besseres Wissen für einen Lebensstil ohne Gott entscheidet? Wobei es auch nicht mehr der Lebensstil ist. Der lebt eigentlich ein ganz gutes Leben, finde ich. Meine Lösung heißt, wir sollten anfangen, wenn es nötig ist, dafür zu beten, dass der Heilige Geist uns verändert. Nämlich, dass wir anfangen, so wie Gott zu lieben. Ihr kennt den klassischen Spruch, dass Gott den Sünder liebt und die Sünde hasst. Wir sehen alltäglich, was Böses passiert und wir sollen diese Sünden keineswegs akzeptieren oder tolerieren. Aber die Person, die es tut, die erstmal das tut, was sie immer tut, weil sie einfach ein Kind des Teufels ist, diese Person sollen wir weiterhin lieben. Paulus spricht im Römerbrief an einer Stelle von der Sklaverei der Sünde. Der Mensch in deiner Familie, der den Willen des Vaters nicht tut, was ist er? Er ist ein Sklave der Sünde. Ebenfalls. Alles gut. Wenn die Bibel sagt, Menschen sind entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven Christi, dann müssen wir unseren ungläubigen Familienangehörigen einfach sehen als das, was er ist. Er ist ein Sklave der Sünde. Er tut, was die Sünde will. Und Sünde trennt. Sünde zerstört. Auch die Beziehung zu uns. Vielleicht ist euch 1. Korinther 5 bekannt. Vielleicht schlagen wir es mal auf. Das könnte hilfreich sein. Matthäus 1. Korinther 5, die Verse 5 bis 13. Ich möchte nicht auf den ganzen Text eingehen, bei Ware. Das wäre eine extra Predigt. Mir geht es um das Problem geistliche Familie und irdische Familie und wie gehe ich mit Sünde um. Vielleicht könnt ihr unter dieser Brille den Text mitlesen. Überhaupt, wollte ich ab Vers 5 lesen, kleinen Moment, kleiner Spicker. Nee, Verse 5 bis 13 wollte ich nur lesen. Wir lesen ab Vers 9. Kurzer Hintergedanke, in Korinth ist eine böse Sünde geschehen, wurde praktiziert. Die Sünde war so schlimm, dass sogar die Welt das verwerflich findet. Das Böse ist, dass die Gemeinde nichts dagegen unternommen hat. Die Gemeinde hat die Sünde in der Gemeinde bestehen lassen und kam sich noch toll vor. Also heute würde man das Wort liberal oder tolerant vermutlich verwenden in dem Zusammenhang. Sie hat gesagt, ja, bei uns ist das möglich. Und da hat Paulus schon im Vorfeld kräftig reingehauen und hat gesagt, das geht ja nun gar nicht. Und was haben die Jungs und Mädels in Korinth gemacht? Das sind so Extremisten in Korinth, meiner Meinung nach. Am Anfang haben sie gar nichts gemacht. Und was machen sie jetzt? Jetzt fangen sie an, auf der anderen Seite des Pferdes runterzufallen. Und jetzt schreibt er hier Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, das ist ein Brief, den wir nach dem Willen Gottes heute nicht mehr haben, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern und Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand der Bruder genannt wird. Ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Eine Anweisung in eine sehr, sehr konkrete Situation in einer Gemeinde in Korinth. Und mir geht es nur um diesen Blickwinkel, den Paulus aufbaut, dass er sagt, wir haben eine Aufgabe. Wir müssen innerhalb der Gemeinde dafür sorgen, dass niemand in Sünde verharrt und bleibt. Darauf gehe ich jetzt überhaupt nicht ein, weil wir das im Rahmen der Matthäus 18-Serie vor 2 Jahren, 3 Jahren schon getan haben. Das Spannende ist aber, dass er sagt, draußen in der Welt kommt Unzucht vor. Und all das, was hier aufgelistet wird, Habsucht, Räuberei, Götzendienerei, das kommt in der Welt vor. Aber er formuliert hier so, von denen sollt ihr euch doch nicht abwenden, dann müsstet ihr ja vom Erdball verschwinden. Das ist seine Aussage, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen, Vers 10. Von diesen Menschen sollt ihr euch nicht entfernen. Wenn jemand der Bruder genannt wird, ob er einer ist, oder dann lässt Paulus offen. Aber wenn jemand der Bruder genannt wird, also im Gemeindekontext, wenn da böse Sünde ist, aktiv werden, handeln, mit einem solchen Menschen nicht einmal mehr essen. Das gilt aber nicht für die Welt. Denn Paulus hat dieses Denken, die Welt ist böse. Die handelt so. Die Sünde ist nicht gut, das rechtfertigt er nicht. Aber er sagt, wir sind immer noch in dieser Welt und da sollen wir auch nicht rausgebeamt werden. Das hätte der Herr Jesus bei der Bekehrung ja machen können. Bekehrst dich und schnapp, bist im Himmelreich. Nein, er lässt uns auf der Erde, damit wir, ja was, in dieser dunklen Welt als Licht leuchten und Wegweiser sind für die Errettung. Genau deswegen. Worauf es mir hier geht, ist, Jesus lässt uns bewusst in der Welt, in der dramatische Sünden praktiziert werden. Und er sagt uns nicht, mit solchen Leuten keinen Umgang zu haben. Er sagt das nur im Hinblick auf Leute innerhalb der Gemeinde. Die sagen, ich bin Christ und trotzdem das Böse tun. Für mich ist der Umkehrschluss an der Stelle erlaubt zu sagen, wenn Menschen in der Welt solche Dinge tun, muss ich die Sachen nicht gutheißen. Aber die Menschen als solche, mit denen werde ich weiterhin Umgang haben, weil ich da eine Mission habe. Wenn eine Ehefrau einen ungläubigen Mann hat, was zum Beispiel dadurch geschehen kann, dass beide ungläubig sind und heiraten und dann einer von den beiden irgendwann zum Glauben kommt, dann haben wir ja diese Mischehe. Da könnte man ja vielleicht tendieren dazu zu sagen, ja, da muss die Ehe aufgelöst werden, denn die, was hat denn Licht mit Finsternis zu tun, könnte man auch aus dem 1. Korintherbrief zitieren. Macht Paulus aber nicht. Das Institut Ehe ist etwas so Heiliges, dass er sagt, grundsätzlich bleibt ihr zusammen. Und in 1. Korinther 7, Verse 12, fortfolgende, sagt er dann, wenn jemand einen ungläubigen Ehepartner hat, dann soll er sich von ihm nicht scheiden lassen. Obwohl er ein Sünder ist, obwohl er die falschen Motive, die falschen Ziele hat. Obwohl er mich vielleicht auch zu Dingen animiert, die nicht in Ordnung sind. Solange der Ungläubige mit dem Glauben, mit meinem Glauben so umgehen kann, dass er die Ehe aufrechterhalten möchte, soll die Ehe weiter bestehen. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern in aller üblichen ehelichen Hingabe. Und das ist eine Herausforderung, wie wir auch mit dem nächsten Vers sehen werden, den ich gleich vorlesen will. Aber das ist der Wille Gottes, dass wir in unserer Ehe bleiben. Auch wenn wir einen ungläubigen Ehepartner haben. Wenn der sich trennen will, haben wir meistens keine guten Karten. Da kommt man nicht mehr groß gegen an. Das kann man höchstens in die Länge ziehen, aber zumindest in unserem Rechtssystem, glaube ich, kann man da nicht groß gegen angehen. Aber wenn ein Mensch in einer solchen Mischehe wohnt, wenn eins unserer geistlichen Geschwisterchen in einer solchen Mischehe wohnt, sind wir als Familie gefordert, an der Stelle auch zu unterstützen, zu trösten, Verständnis zu zeigen und auch zu ermutigen. Ich nehme nochmal das Sonntagmorgensbeispiel. Also ich glaube, viele Leute von uns schlafen sonntags oder schlafen gerne mal aus. Ja, in der Woche müssen wir meistens arbeiten oder haben kleine Kinder, die uns rausschrecken. Und vielleicht ist am Sonntag das einfacher mal. Und dann will man dann gemütlich im Bett liegen und kuscheln, die Sonne scheint gerade so schön, dann holt man sich einen Kaffee ins Bett, was auch immer. Und ich kann einen ungläubigen Ehepartner verstehen, dass der wütend wird, wenn dauernd das Weib zu diesen Christen da singen und beten geht. Kann ich verstehen. Und vielleicht, so schön es ist, wenn du dich als Schwester in einer solchen Mischehe hierher bewegst oder auch als Bruder in einer Mischehe, Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen ermutigen, dass wir sagen, versuch deiner Ehe auch immer wieder positive Signale zu geben. In der Bibel steht nicht, du musst 52 Mal im Jahr sonntags zum Gottesdienst gehen. Ja? Komm in die Gemeinde, such die Gemeinschaft mit der geistlichen Familie, da gibt es 3 Milliarden Gründe für. Aber das ist nicht in dem Sinne absolut. Und wenn dann die Schwester vielleicht letzten Sonntag mal bei ihrem Ehemann war und mit ihm Zeit verbracht hat, dann sind wir nicht gut beraten, wenn wir dann sagen, wo warst du denn letzten Sonntag? Und zwar genau mit dem Blick und dem Tonfall. Das könnte Familie ausmachen. So wie jemand, der gerade trauert, auch von uns nicht sagt, ja, warum hast du nicht fröhliche Lieder gesungen? Ja, ein bisschen emotionale Intelligenz an den Tag legen könnte an der Stelle helfen. In 1. Petrus 3, hoffentlich allen Frauen eine bekannte Stelle, insbesondere denen in den Mischehen. In 1. Petrus 3 geht Petrus auch nochmal auf das Thema ein. Da heißt es in Vers 1, ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. Der Satz hat eine gewisse Dramatik für manch eine Dame, aber mir geht es jetzt um den nächsten Teilsatz. Damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort, durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Ich überspringe mal den Punkt der Unterordnung und sage nur, das Ziel, was Petrus hier formuliert, ist, Frauen, ordnet euch den Männern, die dem Wort nicht gehorchen, unter. Dem Wort nicht gehorchen, das könnten Ungläubige sein, das könnten auch Gläubige sein, die aber das Wort nicht besonders ernst nehmen. Das lässt Petrus offen. Aber liebe Frau, ordne dich unter, obwohl er Dinge macht und tut und denkt, die nicht okay sind. Aber warum? Weil Leiden so toll ist? Nein. Damit sie, damit sind die ungläubigen Männer gemeint, ohne Wort, die Frau soll also nicht groß schnattern, dass sie ohne Wort durch den Wandel der Frau gewonnen werden. Wow. Weiter geht's auch noch, Vers 2, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Die Frau in einer solchen dramatischen Situation soll durch ihren Wandel und weniger durch ihre Worte den Mann immer wieder eine Erinnerung sein, dass es so etwas wie Gottesfurcht gibt. Du handelst aus Liebe, aus Respekt oder, nehmen wir das Wort gerne auf, aus Gottesfurcht vor Gott so. Und der Mann erlebt das jedes Mal. Er, der keine Gottesfurcht hat, sonst würde er dem Wort gehorchen, sieht an deinem Wandel, dass du Gott gehorsam bist. Und Petrus sagt, deine Hoffnung ist, dass durch diesen Wandel und nicht durch das Reden du deinen Mann gewinnen kannst. Sicherlich auch ein schönes abschreckendes Wort für Mischehen, wenn du bewusst in eine Mischehe gehst. Da würde ich immer von abraten, auch mit anderen Argumenten. Aber ich sage mir, wow, das ist eine Herausforderung. Aber das Ziel ist etwas Schönes. Wir wollen unsere, also als Frauen wollen wir unsere Gottesfurcht an den Tag legen, in der Hoffnung, dass das den Menschen gewinnt. Etwas allgemeinere Worte, damit es jetzt nicht um Eheleute geht, weil das Thema Familie ist ja deutlich größer. Ihr kennt die Wörter von Salz und Licht, dass wir sein sollen in der Welt. Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Lasst uns das auch nochmal aufschlagen, bitte. Matthäus 5. Wir haben die ganze Zeit von zwei Familien gesprochen und das ist ja auch ein völlig berechtigtes Bild. Der Herr Jesus verwendet noch andere Bilder, um zu zeigen, dass gläubige Menschen unter Ungläubigen etwas ganz anderes sind. Das ist nicht ein weiterer Grauton unter vielen Grautonen, sondern es ist schwarz und weiß. Und er sagt hier in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet ja auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel oder das ist so ein Messgerät, was man früher hatte, also unter einen Topf, sondern stellt es auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sind ja offensichtlich die ungläubigen Menschen gemeint, damit sie eure guten Werke sehen, wir erinnern uns an die Frau, die hier ihren Wandel gewinnt, und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Es geht wieder um den Vater. Eben hieß es gewonnen werden, die Frau gewinnt ihren Mann für Gott. Und hier geht es darum, dass Menschen, die sonst Gott nicht verherrlichen, plötzlich den Vater verherrlichen. Weil wir in dem Konfliktumfeld, in dem wir sind, gute Werke tun, die Leute das sehen und sagen, boah, wenn mir jemand ins Gesicht spuckt, spucke ich zurück. Das ist die Sichtweise der Welt. Und du tust gute Werke, obwohl wir so gemein zu dir sind? Vielleicht ist das die Vielleicht ist das die Ermutigung für Silvia, die gerade durch solche Sachen auch leider durchgeht. Ja? Letzte Bibelstelle, Matthäus 5, Verse 39 bis 48, auch denke ich inhaltlich bekannt, aber um des Kontextes willen wichtig. Matthäus 5. Und dann ab Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jüdische Tradition wird hier diskutiert. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, ich denke, dass damit die Wange gemeint ist, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch noch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Jüdische Tradition. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er, und das ist jetzt mein Schlusswort schon fast, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun das nicht die Zöllner auch? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht die von den Nationen auch? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das heißt, unsere Mission in einer Welt, wo wir das Licht in der Finsternis sind, da wo lauter Fadheit umherum ist und wir das Salz sind, in einer Welt, wo wir die Heiligen und die anderen die Unheiligen sind, in einer Welt, wo wir Kinder des Vaters im Himmel sind und die anderen Kinder Vater der Lüge des Teufels sind, in einer solchen Welt sollen wir sein, wie unser himmlischer Vater ist. Und der lässt es regnen über Gut und Böse. Der segnet Gut und Böse. Er liebt Gut und Böse Menschen, nicht Gut und Böse Taten. Und ich glaube, wenn wir in diesem Spannungsfeld stehen, dann müssen wir uns vor Augen halten, das ist ganz bewusst von Gott so gemacht. Ich habe es vorhin kurz gesagt, Gott hätte uns doch bei der Bekehrung ins Himmelreich rufen können. Ja, keiner hätte gesagt, was ist denn das für ein komischer Plan? Wir hätten gesagt, wow, cool. Aber er lässt uns hier, weil wir noch eine Mission haben. Und er hat vorhin, das war in einem Text drin, auch klar gesagt, wenn Jesus leiden musste, sollten wir bitte nicht erwarten, dass wir nicht leiden. Denn der Schüler ist nicht über dem Lehrer und der Sklave nicht über dem Herrn. Alles, was dem Herrn an Schlägen und an Verachtung passiert, dürfen wir damit rechnen, dass wir sie auch bekommen. Denn aus Grund welcher Tatsache sollten wir besser wegkommen als der Sohn des lebendigen Gottes? Wir sollen unseren himmlischen Vater nachahmen. Gerade in diesen Beziehungen, die uns so verletzen und wehtun. Jesus spricht die Wahrheit. Die ist uns nicht angenehm. Und spricht auch nicht unseren emotionalen Erwartungen. Aber es bleibt die göttliche und damit die finale Sicht auf das Leben. Gott sieht die Menschheit und die Welt in ihrer Gesamtheit. Er sieht Menschen wie uns, die wir durch das Blut Jesu Christi erkauft wurden und seitdem zu ihm gehören. Und er sieht auch die Menschen, die noch dem Satan gehören, weil sie sich gegen den Bund Gottes entscheiden. Gott möchte, dass wir diese geistliche Realität ebenso sehen. Wer nicht für Jesus ist, gegen ihn. Das gilt auch für unsere Verwandten und dementsprechend verhalten sie sich. Lasst uns nicht erschrecken, wenn sie sich gegen uns wenden. Das ist ganz natürlich. Licht und Finsternis können nicht gut miteinander. Wir aber sind das Licht und das soll leuchten. Und ich lese zum Abschluss Lukas 6, die Verse 27 bis 36. Lukas 6, 27. nichts Neues drin. Der Text steht schon seit 2000 Jahren dort und ihr habt ihn vermutlich schon mehrere Male gelesen. Aber als Hilfe für die nächste Woche im Umgang mit Menschen, die Gott nicht gehören. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Klingt sehr ähnlich wie das, was wir eben im Matthäus-Evangelium gelesen haben, nicht wahr? Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wiederbekommen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und das Schöne ist, euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Wir sind es schon, wir sind schon durch die Bekehrung Söhne des Höchsten, aber in unserem Tun werden wir uns als Söhne des Höchsten erweisen. Und was drückt unsere Sohnschaft aus? Der letzte Halbsatz, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wie verhalte ich mich gegenüber meinen ungläubigen Familienmitgliedern? So wie Gott sich mir als dem Sünder gegenüber verhalten hat. Möglichst viel Gnade.